Per Naturam. Die Natur weiß den Weg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um das Thema Viren und vor allen Dingen den West-Nil-Virus beim Pferd. Mein Name ist Martina Kamp, ich bin Tierheilpraktikerin und neben mir sitzt Manfred.
Ja, hallo, mein Name ist Manfred Tessel, ich bin Pflanzenexperte und Phytotherapeut.
Und wir haben heute einen Gast bei uns, eigentlich genau genommen eine neue Kollegin, die Frau Dr. Bierwolf. Jeanette, vielleicht stellst du dich auch einmal kurz vor.
Ja, ich bin die Jeanette. Ich bin seit einiger Zeit bei Per Naturam beschäftigt und ich bin Biologin und Tierheilpraktikerin und freue mich, heute dabei zu sein.
Wir haben ja beim Pferd Viruserkrankungen, wie jetzt eben West-Nil-Virus oder eben auch die Influenza. Wir haben bakterielle Erkrankungen wie die Druse. Was ist denn der Unterschied zwischen Bakterien und Viren und warum greifen Antibiotika nicht bei beiden?
Die Viren sind sehr viel kleiner als die Bakterien. Es ist aber so, dass der Virus keine Organellen hat. Also der ist sehr, sehr einfach aufgebaut. Der besteht ausschließlich aus einer Eiweißhülle und einer Nukleinsäure. Und das Bakterium hingegen besteht aus Organellen, aus Fortbewegungsorganen. Dadurch gibt es für ein Antibiotikum Angriffspunkte bei einem Bakterium und bei einem Virus nicht. Ein weiteres großes Unterscheidungsmerkmal ist, dass der Virus einen Wirt für die Fortpflanzung benötigt und das Bakterium nicht.
Und da wären wir dann auch beim Wirt des West-Nil-Virus. Das ist nämlich gar nicht das Pferd.
Also das Pferd ist ein Fehlwirt, ein klassischer Fehlwirt. Das heißt, der Virus kann sich im Pferd nicht so weit vermehren, dass eine Reinfektion der Mücke stattfinden kann. Also das heißt, ein Pferd kann schon sich infizieren, also der Virus wird im Pferd gefunden, aber die Vermehrung des Virus ist so schwach, dass das Pferd oft nicht erkrankt und kein Kreislauf für das Virus stattfinden kann. Also das Pferd ist als Fehlwirt eine Sackgasse für das Virus.
Wenn das Pferd jetzt ein Fehlwirt ist, kann das Pferd denn die Krankheit übertragen? Können Menschen sich jetzt am Pferd anstecken?
Nein, das können sie nicht, weil der Mensch auch ein Fehlwirt ist. Der Hauptwirt für das West-Nil-Virus ist der Vogel.
Wie ist dann der Zyklus oder der Übertragungsweg vom Vogel zum Pferd oder zum Menschen?
Die Übertragung findet über einen sogenannten Vektor statt. Der Vektor ist ein Überträger in Form, beim West-Nil-Virus ist es eine Mücke. Bei anderen Erkrankungen können es zum Beispiel auch Zecken sein oder Flöhe oder Läuse. Aber beim West-Nil-Virus ist es so, dass eine Mücke einen infizierten Vogel sticht. Dann macht der Virus im Darm der Mücke eine Weiterentwicklung durch, geht in die Speicheldrüsen der Mücke und wenn die Mücke dann das Pferd sticht oder den Menschen sticht, dann werden diese infiziert, können aber andere Lebewesen nicht anstecken.
Jetzt hört man ja öfter mal was, ne? So West-Nil-Virus und Pferd. Obwohl das, glaube ich, gar nicht so häufig vorkommt, aber es kommt vor. Aber West-Nil-Virus und Mensch habe ich noch nie gehört. Mhm. Warum?
Die größte Zahl der Menschen ist, selbst wenn sie infiziert sind, ohne Symptome. Also sie bemerken eine Infektion gar nicht. Trotzdem sehen wir auch im letzten Jahr oder in diesem Jahr steigende Infektionszahlen auch bei Menschen. Das muss man dazu sagen.
Warum gibt es dann diese Panik bei den Pferden und bei Menschen gar nicht?
Ja, weil bei uns Dinge selbstverständlich sind. Guck mal, tragen wir einen Zeckenschutz auf, so wie wir das mit unseren Hunden nehmen, wir Tabletten? Auf die Idee würde keiner kommen. Wenn du in den Süden fährst, kannst du dich auch mit Leishmaniose infizieren. Es interessiert aber keinen. Aber wehe, wenn du mit dem Hund in den Süden, da wird aufgefahren.
Das ist eigentlich ein spannender Aspekt.
Ja.
Das bedeutet also, Pferde und Menschen stecken sich beide relativ selten an. Mhm. Können sich aber beide über den Vogel und die Mücke dann anstecken.
Genau.
Und bei beiden könnte die Krankheit auch ähnlich mit neurologischen Symptomen verlaufen.
Ja, genau.
Das West-Nil-Virus ist ja jetzt nicht neu. Das gibt es ja schon länger.
Mhm. Ja, aber es gab ja eigentlich immer nur um die 20 Fälle im Jahr. Es ist ja dies Jahr, wo wir so viele Fälle haben. Diese 20 Fälle im Jahr spielen ja rein statistisch, wenn man es vergleicht mit anderen Erkrankungen, Virus- und bakteriellen Erkrankungen beim Pferd, spielen die keine Rolle.
Über wie viel reden wir denn dann jetzt? Wie viel sind es denn jetzt im letzten, also jetzt in 24?
Ja, also mit Stand von Anfang November waren es um die 180 Pferde, die sich in Deutschland infiziert hatten. Und das ist schon ein Anstieg, ne? Von um die 20 jedes Jahr auf dieses Jahr 180 Pferde.
Liegt es daran, dass man das gezielte untersucht? Diese unklaren oder indifferenten Symptome, die dann auch wieder mal vorbeigehen, werden ja nicht auch immer so einwandfrei diagnostiziert. Ja. Man schickt ja nicht generell eine Blutprobe ein und sagt, mach mal, guck mal, was das sein könnte.
Das mag eventuell sein, dass mehr Anzeigen angeht. Es ist ja eine anzeigepflichtige Tierseuche. Vielleicht gehen bei den Veterinärämtern einfach mehr Anzeigen ein aufgrund der Sorge der Tierhalter. Und dann finden auch mehr Untersuchungen statt.
Also eine Ursache könnte ja sein, dass es im letzten Jahr so vermehrt aufgetreten ist, dass es einfach sehr viel feuchter war das Jahr. Wenn ich mich richtig erinnere, waren die beiden Jahre davor extrem trockene Jahre.
Ja, ja, das kann gut sein. Die Mücke braucht die Feuchtigkeit ja zur Fortpflanzung. Und wenn das dann so steht in den Pfützen überall, auf den Wiesen, auf den Weiden, hat die Mücke natürlich gute Chancen, die Populationsdichte zu erhöhen und damit eben auch den Virus vermehrt weiterzugeben.
Wenn wir jetzt Winter haben, gibt es ja keine Mücken. Also dürfte ja im Moment keine Neuinfektion stattfinden. Also wenn mein Pferd das bisher nicht hatte, bin ich eigentlich bis zum Frühjahr sicher, oder?
Im Großen und Ganzen, ja. Nun haben wir natürlich teilweise auch relativ warme Winter gehabt die letzten Jahre. Aber man sagt, dass die Saison für das Virus ungefähr von Juni bis November geht, bis Anfang November.
Von Juni, so spät?
Ja, weil im Grunde erst auch die Mückenpopulation sich vermehren muss, damit um die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung zu erhöhen.
Also das heißt, das kann zwar jetzt auch vielleicht schon im März passieren, aber dann wäre es eher ein Zufallstreffer gewesen, genau. Ein negativer von einer Mücke. Ja. Und wenn es dann im Juni, Juli, August so richtig heiß ist und die sich vermehren, dann ist es wahrscheinlicher. Hilft es zu sagen, ich gucke jetzt, dass ich zum Beispiel die Wasserbottiche bei den Pferden ständig wechseln, dass Mücken sich dann nicht vermehren können. Beim Misthaufen gucken, dass sich da nicht Feuchtigkeit sammelt, wenn es regnet. Und hilft das wirklich effektiv oder ist das so ein Tropfen auf dem heißen Stein, um gegen Mücken anzukommen?
Das hilft auf jeden Fall sehr effektiv, denn gerade die Mückenart, die das West-Nil-Virus überträgt, ist extrem anpassungsfähig und kann sich auch in ganz kleinen Pfützen, in Gülle und so weiter vermehren. Also die hat keine großen Ansprüche an die Gewässer, in denen die Vermehrung stattfindet. Das müssen keine saubere Gewässer sein. Von daher nützt das auf jeden Fall. Man kann zusätzlich dafür sorgen, dass zum Beispiel in der Dämmerung, wo die Flugzeit der Mücke ist, kein Licht brennt in der Nähe von Pferden, dass die Tiere vielleicht auch vor der Dämmerung in den Stall geholt werden, da wo das West-Nil-Virus gerade kursiert. Da kann man sich beim Friedrich-Löffler-Institut regelmäßig Auskunft holen. Die haben Kartenmaterial, stellen die bereit zur aktuellen Verbreitung des Virus. Und wenn das Auftreten dieses Virus in der Nähe bekannt ist, dann sollte man durchaus solche Maßnahmen ergreifen.
Was wir mit unserem eigenen Pferd machen können, ist eine ausgewogene Ernährung. Das Immunsystem ist einfach unsere Hauptwaffe, mit der wir arbeiten können. Und es gibt eine ganze Reihe von Pflanzen, die eine virostatische Wirkung haben. Also Pflanzen, die Viren in ihrer Entwicklung hemmen. Eine wirkliche Bekämpfung, Mittel gegen Viren, also Viruzide, Stoffe, die gibt es so gut wie gar nicht. Und Pflanzen, die das jetzt können, beispielsweise die Zistrose, die auf der einen Seite mit ihren Gerbstoffen das Andocken der Viren an der Wirtszelle regelrecht verhindert und sagt, stopp, hier kannst du nicht rein. Auf der anderen Seite mit den ätherischen Ölen die DNA, weil Viren sind ja wandelnde DNA oder umhüllte DNA, die angreifen, dass die sich nicht vermehren kann. Das sind so pflanzliche Möglichkeiten. Also Pflanzen mit ätherischen Ölen, da haben wir eine ganze Reihe von Basilikum, Thymian, Salbei, Origanum. Die sind hochwirksam gegen Bakterien, aber eben auch in ihrer Hemmung, dass sie Viren in der Ausbreitung einschränken. Und dann gerbstoffreiche Pflanzen. Hier spielt auch die Zistrose eine Rolle, aber eben auch Andorn, auch der Salbei hat besondere Gerbstoffe oder Weidenrinde oder Eichenrinde.
Was machen denn die Gerbstoffe gegen Viren?
Unter Gerben versteht man, dass unstrukturierte Eiweiße ausgefällt werden und gleichzeitig wird Wasser entzogen. Das ist der Prozess, aus der aus Tierhaut, die verderblich ist, haltbares Leder produziert wird. Unstrukturiertes Eiweiß, das muss man sich vorstellen, wie das, was man als Eiweiß oder Eiklar bezeichnet, das ist ein unstrukturiertes Eiweiß. Wenn hier ein Gerbstoff rankommt, flockt das regelrecht aus. Auch die Eiweißhülle des Virus oder auch seine Andockstellen sind aus unstrukturierten Eiweißen. Und der Gerbstoff greift hier an. Die Eiweiße werden ja regelrecht denaturiert und der Schlüssel passt nicht mehr in das Schloss, der kann in die Wirtszelle nicht mehr eindringen.
Das heißt, ich habe hier nicht nur eine Vorbeugung über das Immunsystem, sondern ich habe hier wirklich mit den pflanzlichen Mitteln etwas, was tatsächlich auch vor Viren zumindest einen gewissen Schutz bieten kann.
Wir müssen von verschiedenen Seiten an das Problem herangehen, weil die Gerbstoffe wirken über die Schleimhäute. Die wirken ja über Maul, Rachen, Magen, Darm. Die werden aber, weil sie eben auch die Schleimhäute selbst gerben, in Anführungszeichen, und das verhindert, dass die Gerbstoffe vom Körper aufgenommen werden. Die wirken also nur auf diesen Schleimhautbereich lokal. Sie wirken nicht systemisch im gesamten Körper. Das aber wiederum können die ätherischen Öle. Die sind in ihrer Molekülgröße so leicht, so klein, die durchdringen jedes Gewebe und kommen auch über die Blutbahn in alle Organe.
Jetzt könnte ich mir das zum Beispiel bei Influenza-Viren recht gut vorstellen, weil die, glaube ich, Jeanette, wenn ich richtig liege, über die Schleimhäute gehen.
Genau. Nahezu alle Viren, wenn sie nicht durch einen Vektor übertragen werden, dringen über die Schleimhaut in den Körper ein.
Jetzt speziell beim West-Nil-Virus, das sticht ja.
Das sticht,
das umgeht ja quasi die Schleimhäute.
Und deswegen müssen wir hier den Weg über die Blutbahn suchen. Und deswegen sind mir in diesem Bereich die ätherischen Öle oder die aromatischen Pflanzen so wichtig. Ätherische Öle sind die Stoffe oder Essenz, die man bei der Destillation aus den Pflanzen, aus diesen aromareichen Pflanzen, die wir als Duft- oder Gewürzpflanze kennen, destilliert und dabei gewinnt. Aromapflanzen sind eben diese Pflanzen, die diese Stoffe haben. Wenn wir die verfüttern und das Pferd als Pflanzenfresser kann die wunderbar aufnehmen und auch ideal verdauen. Und dann haben wir die Wirkung auf den Schleimhäuten im Verdauungstrakt. Wir haben aber auch zusätzlich die Wirkung der ätherischen Öle, die dann sowohl im Verdauungstrakt wirken und die unerwünschten Keime angreifen. Bei einer Immunschwäche sind ja auch andere jetzt Bakterien beteiligt, auch die werden zurückgedrängt, aber eben auch die positive Darmflora wird gefördert. Und dazu kommt eben auch, dass ein Teil dieser Duftessenzen, also der ätherischen Öle, die Darmschleimhaut durchdringt und über die Blutbahn eben im ganzen Körper verteilt.
Jetzt hat der Körper ja auch gewisse Möglichkeiten, sich zu wehren, zumindest über das Immunsystem. Eins davon ist, wenn ich das richtig weiß, die Interferonbildung im Körper, die gegen Viren wirkt. Kann der rote Sonnenhut, den wir ja oder viele von uns ja auch als Echinazinsaft kennen, da habe ich mal gehört, der regt das an, die Interferonbildung.
Das ist eine seiner Hauptwirkungen. Wir haben bei dem roten Sonnenhut ein Problem, also die Wissenschaftler diskutieren es, wirkt der nur vor der Infektion oder kann er auch eine akut vorhandene Infektion zurückdrängen? Meine Erfahrung mit infizierten Tieren ist, dass der Heilungsprozess wesentlich schneller geht, die Rekonvaleszenz wird verkürzt und die Abwehrkräfte des Körpers werden einfach gestärkt.
Ja, ich glaube, die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, wenn er eine Erkältung hatte, dann nimmt man das ja auch nicht schon 2 Monate vorher.
Eben, ja.
Ne, das macht ja auch bei immunstimulierenden Mitteln keinen Sinn, die monatelang zu nehmen, denn so eine Anregung von Immunkörpern erschöpft sich ja auch irgendwann.
Ja, genau.
Wir haben ja den roten Sonnenhut als Presssaft.
Ja.
Hat zumindest den Vorteil, dass wenn Pferde jetzt bestimmte Kräuter nicht gerne nehmen, man den ja auch einfach irgendwie da drüber gießen kann.
Genau.
Hat den extremen Vorteil, wenn man wie ich ja nicht nur ein Pferd, sondern auch noch Hunde und Katzen hat, dass selbst die Katzen den nehmen.
Ja.
Na, und um ehrlich, ganz ehrlich zu sein, aber das bleibt jetzt unter uns dreien, der schmeckt auch noch ganz gut, den nehme ich auch. Das heißt, da hat man also eine relativ einfache Möglichkeit, im Akutfall was zu machen.
Ja.
In der Vorbeugung, wir waren ja vorhin beim Blut, ne, die ätherischen Öle und das Blut.
Ja.
Das heißt, sobald es jetzt spätestens Mai ist, müssten wir einfach gucken, dass wir auch über das Blut den Geruch verändern. Ne? Weil wie beim Knoblauch, das wissen wir ja, das hat zumindest beim West-Nil-Virus dann die Chance, dass die Mücken nicht angreifen.
Ja, also mit dem Knoblauch ist es so eine Sache. Ja, er hält Insekten fern, aber habe ich jetzt eine Herde und alle Pferde kriegen Knoblauch, dann werden die...
Sagt die Mücke, egal, die Auswahl ist nicht da.
Wird diese vampirabwehrende Wirkung dann irgendwann. Der Hunger treibt es dann irgendwann doch rein. Ja, trotzdem, das Maskieren des Körpergeruchs oder auch die Veränderung des Blutgeschmacks durch Bitterstoffe, damit haben wir sehr gute Erfahrungen. Mir hat einmal ein Kunde erzählt, er hat sein Pferd auf eine sumpfige Weide gebracht und er hat gedacht, das ist ja schwarz, gleich fliegt das weg. Und dann hat er ihm unsere Ostpreußenkräutermischung gegeben. Diese bitteraromatischen Kräuter haben eben die Ausdünstungen des Körpers, aber auch den Geschmack des Blutes so verändert, dass der, wenn er, als er nach 3 Tagen sein Pferd wieder besucht hat, sagt, da waren zwar noch Mücken da, die haben es auch belästigt, aber es war nicht mehr in diesem Umfang, so, ha, Party, da kommen jetzt alle mal hin und quälen den.
Wenn wir jetzt über andere Viruserkrankungen reden beim Pferd, was man halt pflanzlich jetzt unterstützend machen kann, gilt ja dann generell.
Ne? Generell, genau.
Warum werden bei Viruserkrankungen trotzdem so oft Antibiotika gegeben?
Ja, weil die Folge oft bakterielle Sekundärerkrankungen sind. Das heißt, der Virus ist eigentlich das erst Krankmachende, was kommt. Und dann setzen sich eben Bakterien auf den geschädigten Organismus, auf entzündete Schleimhäute drauf. Und dann kommt es halt zu eitrigen Absonderungen, Husten, eitrigem Husten. Und erst dann machen Antibiotika tatsächlich Sinn.
Also Eiter hat immer einen Zusammenhang mit Bakterien.
Genau, sobald es gelb-grün kommt, sind Bakterien mit im Spiel und dann kann auch ein Antibiotikum Sinn machen.
Oder eben vielleicht, wenn es noch nicht so stark ausgeprägt ist und man ansonsten ein stabiles Tier hat, natürlich auch Pflanzen, die antibiotisch wirken.
Genau.
Na, da gibt es ja auch jede Menge.
Genau.
Wir hatten ja vorhin diese Aromapflanzen, also die Pflanzen, die reich sind an ätherischen Ölen, die haben auch diese phytobiotische oder antibiotische Wirkung.
Das heißt, das ist so ein All-in-One-Paket.
Es ist All-in-One und die Lippenblütler sind wirklich ein Riesengeschenk für uns. Und das Besondere bei den Lippenblütlern, das ist eigentlich die größte Familie, die die meisten ätherischen Öle liefert. Keine Pflanze ist wirklich giftig. Auch nicht für die Pferde. Auch wenn mit dem Gundermann manchmal diskutiert wird, ist er lebertoxisch oder nicht. Der ist dann lebertoxisch, wenn er zu 20% im Heu ist. Ja.
Wer jetzt richtig, richtig viel wissen will über Viruserkrankungen beim Pferd, die Jeanette schreibt gerade bei uns eine ganze Blog-Serie darüber.
Genau.
Welche Krankheiten behandelst du dann noch?
Ja, wir haben im Blog uns ein paar Themen ausgedacht, die die meisten Pferdehalter interessieren. Dazu gehört einmal das West-Nil-Virus beim Pferd, dann weiterhin die Influenza als eine relativ häufige Erkrankung beim Pferd, Dann haben wir einen Blogtext zum Thema Equines Herpesvirus.
Sie können gerne uns auch schreiben, wenn Sie bestimmte Themen
gerne möchten. Das Borna-Virus wäre auch noch interessant beim Pferd.
Manfred, du hast uns auch schon einen Blogbeitrag fertig gemacht.
Ja, da geht es eben um verschiedene Pflanzen oder Pflanzeninhaltsstoffe, nach denen man die Pflanzen auch gruppieren kann, welche Pflanzen eben virostatische Wirkungen haben. Ich hatte die ätherischen Öle heute sehr intensiv angesprochen. Es geht natürlich auch um den roten Sonnenhut und eine meiner Lieblingspflanzen ist der Holunder, der kommt da auch nicht zu kurz.
Also, ne, auf unserer Homepage pernaturam.de gibt es einen kleinen Reiterblog, den muss man suchen, aber wenn Sie ihn gefunden haben, dann finden Sie dort die Artikel und diese Serien oder diese Blogbeiträge werden ja auch immer erweitert, schauen Sie einfach rein. Auf jeden Fall, jetzt sind schon verfügbar. Was mache ich? Was kann ich vorbeugend machen? Was sind die pflanzlichen Helfer? Und alle, die mit dem Westnil-Virus auf Du und Du gehen wollen, einfach den Blogbeitrag von Jeanette durchlesen. Danach kennt man sich damit sehr, sehr gut aus.
Ja. Das hoffe ich.
Ja.
Und ansonsten wünschen wir jetzt erstmal ganz, ganz entspannt zurücklehnen, weil zumindest beim Westnil-Virus passiert in den nächsten Monaten erstmal nichts mehr.
So ist es.
Ja.
Dann würden wir sagen, bis zum nächsten Podcast, wenn wir uns wieder hören. Machen Sie es gut.
Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Per Naturam. Die Natur weiß den Weg.